Ob Österreich klimaneutral wird oder nicht, macht keinen Unterschied, weil wir viel zu klein sind. Diesen Satz hört man in Österreich oft, wenn es um die Erreichung der Klimaziele und die Energiewende geht. Norwegen ist bevölkerungsmäßig kleiner als Österreich, ist reich an Öl- und Gasvorkommen und treibt trotzdem oder gerade deshalb die Energiewende in hohem Tempo voran. Was macht Norwegen anders? Diese und andere Fragen stellen wir in dem folgenden Gespräch dem österreichischen Botschafter in Norwegen, Stefan Heringer. Herr Botschafter, Norwegen ist ein rohstoffreiches Land und hat große Öl- und Gasvorkommen. Gleichzeitig ist das Land ein Vorreiter bei der Energiewende. Wie kommt das denn dazu?
Das hängt damit zusammen, dass Norwegen schon vor vielen Jahren, man kann sagen Jahrzehnten, eine politische Entscheidung getroffen hat, sich genau dieser Realität zu stellen. Eine Realität, die eben darin besteht, dass man gerade in Zeiten der Energieknappheit, Energiekrise, könnte man mancherorts sagen, ein wichtiger Partner für die Welt, insbesondere für Europa in der Energieversorgung mit fossilen Energiequellen ist, dass man aber gleichzeitig sich der Realität stellt, dass natürlich auch ein Land wie Norwegen, ja, ein Energieproduzent, zur Transition in nicht fossile Energiequellen beitragen muss. Und das hat man im Rahmen einer konsolidierten Strategie schon vor langer Zeit festgezurrt.
Es gibt ja aber auch eine gewisse Diskrepanz, weil einerseits ist ja das Land auf sehr gutem Wege, klimaneutral zu werden oder CO2-neutral. Gleichzeitig tut es aber auch sehr viel Rohstoffe exportieren, Gas und Öl, die dann anderswo natürlich Emissionen erzeugen. Wie geht man denn mit dieser Diskrepanz um?
Ja, man ist sich dieser Diskrepanz durchaus bewusst und die Tatsache, dass Norwegen zu einem anhaltend hohen CO2-Ausstoß beiträgt, ist ganz klar ein Motivans für die Anstrengungen im Bereich erneuerbarer Energien. Das ist ganz klar. Ich meine, in der eigenen Energieversorgung ist man praktisch 100% erneuerbar unterwegs und setzt in dem Zusammenhang auf erneuerbare Projekte, vor allem im Bereich der Windenergie, die man auch ausländischen Partnern, vor allem der Europäischen Union, anbietet. Das heißt, man ist sich der Rolle als Energieproduzent bewusst, lebt auch ganz gut davon, weiß aber, dass man auch auf dem anderen Bereich etwas anzubieten hat und auch etwas anbieten kann.
Wenn man sich die Geografie Norwegens ansieht, Sie haben ja gerade erwähnt, Windenergie gibt es dort viel, dann gibt es natürlich auch Wasserkraft. Bei Solar ist es wahrscheinlich nicht so ausgebaut im Norden. Also grundsätzlich ist halt die Geografie ein wichtiger Punkt in der Energiewende. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, wie zum Beispiel der Rückhalt in der Bevölkerung für die Energiewende. Wie sieht denn das in Norwegen aus? Ist man sich dort einig, dass das notwendig ist?
Ja, da besteht Einigkeit. Es gibt natürlich keine Frage, wie in anderen Gesellschaften auch einen gewissen schmalen Bereich von Leuten, die den Klimawandel in Frage stellen, leugnen, bagatellisieren. Das gibt es. Aber das ist keiner Weise Teil des politischen Mainstreams und es gibt auch keine Partei, die sich das zu eigen macht. Da gibt es natürlich Akzentunterschiede, die einen wollen mehr Klimaschutz machen, die anderen weniger. Aber im Prinzip Doppelansatz, zum einen Energieproduzent zu sein, Energiepartner noch auf gewisse Zeit, solange eben die Welt fossile Energien braucht, und gleichzeitig aber auch ein starker Partner in der Energietransition zu sein, das ist etwas, was schon vor vielen Jahren so fixiert wurde und zu dem auch alle politischen Parteien über Regierungswechsel hinwegstehen. Und wenn man das auch nachhaltig Bevölkerung so kommuniziert, also man sagt, man kann hier über Details reden, mehr oder weniger zu machen, aber im Prinzip das ist die Richtung, in die wir gehen, dann diffundiert das natürlich auch in die Bevölkerung und führt zu einem hohen Grad an öffentlicher Unterstützung für diese Linie, wobei natürlich sicher hilft, dass insgesamt in Norwegen das öffentliche Vertrauen in die politischen Institutionen hoch ist, höher als in anderen Ländern.
Das Vertrauen ist also hoch in die Politik und in die Institutionen. Hat die Politik aber trotzdem irgendwelche Kampagnen gemacht, um die Leute zu überzeugen? Oder ist das sozusagen genug, dass man nur der Regierung vertraut?
Also ich bin jetzt erst ein Jahr hier, ja. Aber wie ich das sehen kann und auch also das beurteile für die Zeit, bevor ich hier tätig war, sind es also nicht großartige Kampagnen, die man hier gefahren hat, sondern eine konsequente Policy-Line. Zu sagen, das ist eben, das, beide Dinge muss Norwegen tun. Weiterhin Energieproduzent sein für eine gewisse Zeit, in der die Welt das noch braucht, und gleichzeitig Anstrengungen unternehmen, in die erneuerbaren Energien zu transitieren und zu wissen, dass Norwegen hier auch wirtschaftlich einiges gewinnen kann. Das ist eine Linie, die von der Bevölkerung im Prinzip verstanden und geteilt wird.
Beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind ja auch Genehmigungsverfahren und Flächenwidmungen ein Thema. In Österreich scheitern denn oft Windparks oder Wasserkraftwerke an Widerstand in der Bevölkerung. Wie ist das denn in Norwegen mit dieser Regulatorik und auch mit Umwelt- und Bürgerbedenken?
Da gibt es eine interessante Diskrepanz, die vielleicht etwas in der nordischen oder skandinavischen Mentalität begründet ist. Wenn man als Ausländer nach Norwegen kommt, ja, und ich habe da selbst wie andere auch meinen eigenen Teil der Erfahrung, so kann man auf keinen Fall sagen, dass die norwegische Verwaltung schneller arbeiten würde als zum Beispiel die österreichische. Sie warten zum Teil sehr lange auf Genehmigungen, die sie brauchen. Verwaltungsprozesse dauern durchaus ebenso lang wie bei uns und zum Teil erheblich länger. Gleichzeitig gibt es aber Berichte, ja, dass im Bereich wirtschaftlichen Projekten der Energietransition, erinnere etwa an die Tatsache, dass viele ausländische Hightech-Unternehmen Rechenzentren in Norwegen betreiben, ja, weil sie hier erstens klimatisch begünstigt sind und zweitens auch zu vernünftigen Energiekosten gekühlt werden können, diese Rechenzentren, dass sie dort zum Beispiel sehr rasche Genehmigungsverfahren haben. Das heißt, sie können hier sehr schnell zu einer Genehmigung kommen und dieses Projekt betreiben. Das hat ein wenig zu tun mit dem, was ich eingangs schon angedeutet habe. Das ist Teil der nordischen, der skandinavischen Mentalität. Wenn man etwas als notwendig und richtig erkannt hat, ja, und gesagt hat, das ist die Richtung, in die wir gehen müssen, ja, dann wird auch alles unternommen, dass sozusagen diese Dinge auch laufen. Da gibt es dann durchgehend von oben herab, top-down, Unterstützung bis auf die unterste Ebene und das wird durchgezogen. Das geht so weit, dass sie zum Beispiel einen Fall hatten, ja, im Mittelnorwegen, wo man die größte Onshore-Windkraftanlage genehmigt und auch gebaut hat mittlerweile, und dort jetzt in großen rechtlichen Problemen ist, weil diese Windkraftanlage in einem Gebiet der Winterweiden für die Samen, das ist eine autochtone Bevölkerung in Norwegen. Früher hat man politisch nicht korrekt, sagte man Lappen. Deshalb spricht man von den Samen. Die haben dort ihre Winterweidegründe für ihre Rentierherden. Norwegen hat alle Konventionen zum Schutz indigener Völker unterschrieben und bekennt sich zum Schutz der indigenen Völker. Ja. Und dennoch ist man hier bei der Genehmigung dieser Windkraftanlage in ein Problem mit diesen Konventionen geraten. Die Samengemeinschaft haben geklagt dagegen, haben vor dem obersten Gerichtshof Recht bekommen. Und jetzt gibt es eine politische Debatte, wie das Urteil richtig umzusetzen ist im Hinblick auf diese Windkraftanlagen, ob die ganz beseitigt werden müssen oder ob sie nur adaptiert werden müssen an gewissen Stellen. Das ist im Moment Gegenstand politischer Gespräche zwischen der Samenvertretung und der norwegischen Regierung. Aber auch da kam das daraus, ja, dass einfach man hier so schnell vorangegangen ist, weil man gesagt hat, Windkraft muss kommen, brauchen wir, ist notwendig, ist nationales Interesse. Noch von der konservativen Vorgängerregierung beschlossen worden, ja, aber in gleicher Weise von der sozialdemokratischen gegenwärtigen Regierung durchgezogen. Ja. Also das zeigt, wenn es irgendwo Punkte gibt, wo man sagt, das ist im nationalen Interesse, diese Doppelstrategie, Energieproduzent gleichzeitig wie Partner in der Energietransition zu sein, dann wird es durchgezogen.
Ja, da haben Sie den Wind gerade zu schnell gebaut, dass das Beschweren wahrscheinlich langsamer war.
Ja, als Beschwerden langsamer. Umgekehrt ist bei uns.
Aber es ist interessant, was Sie sagen. Sie sagen ja, wenn sozusagen die nationale Notwendigkeit gesehen wird, dass etwas wirklich notwendig ist, dann ist man da, zieht man am selben Strang. Das ist ja aber interessant, wenn man das mit Österreich vergleicht. Da wäre es ja noch notwendiger, umzusteigen, weil wir ja nicht selber Öl und Gas haben, sondern das teuer importieren müssen. Vor allem beim Ukraine-Krieg, wo wir da nicht mehr dieses günstige Gas und Öl bekommen wie davor. Wenn das bei uns noch notwendiger ist, warum ist man dann bei uns noch weniger an einem Strang?
Was Norwegen sicher hilft in dem Zusammenhang, ist die Staatsstruktur. Norwegen ist ein Zentralstaat, das heißt, die wichtigen Politikbereiche, ja, werden von der Zentralregierung in Oslo geplant und durchgeführt. Es gibt auf der Ebene unter dem Gesamtstaat die sogenannten Fylke, ja, aber das sind eigentlich etwas aufgefädelte Bezirke, ja, weil das sind politische Verwaltungseinheiten. Und dann gibt es, wichtig beim Gemeindebund, ja, dann gibt es die Gemeinden, die Kommunen, die eine durchaus starke Stellung haben. Ob jetzt eine zwischen dem Zentralstaat und den Kommunen liegende Länderebene, ja, immer nur hinderlich ist, ja, das wage ich auch in Zweifel zu stellen. Ich glaube, dass das der einen oder anderen Stelle ganz hilfreich sein, aber es ist sicher die Notwendigkeit auszutarieren zwischen gesamtstaatlichen Interessen und regionalen und lokalen Interessen und Gegebenheiten, sicher natürlich diese Notwendigkeit eine klarere in einem Föderalstaat wie Österreich.
Aber auch wenn Österreich föderal regiert wird mit Bundesländern, alle leiden ja quasi darunter unter dieser Abhängigkeit von fossilen Stoffen, da müsste ja auch ein gewisser Common Sense da sein.
Also ich sehe durchaus auch einen Common Sense in Österreich, ja, das ist ja keine Frage und wir wissen, in welche Richtung es gehen muss. Aber es ist halt dann ein Stück weit schwieriger, ja, herausfordernder in Österreich, als in Staaten, die so organisiert sind wie Norwegen. Da muss man sich eben zusammensetzen und zu einer integrierten Strategie kommen.
Norwegen ist ja kleiner als Österreich.
Bevölkerungsmäßig.
Also flächenmäßig natürlich viel, viel größer. Aber trotzdem ist in Österreich oft, in Österreich sagt man oft, wir sind so klein in der Welt, wenn wir energieneutral werden, das bringt ja nichts, weil in anderen Ländern Kohlekraftwerke gebaut werden. Also warum macht man das? Wie ist das in Norwegen? Da ist man ja auch bevölkerungsmäßig eines der kleinen Länder in der Welt. Gibt es da auch diese Argumentation? Offenbar nicht.
Dieses zu kleinen Argument gibt es in Norwegen sowieso nicht, ja, was mit zwei Dingen zu tun hat. Erstens ist Norwegen von der Geschichte her eine Nation, die sich ihrer Kleinheit unter Anführungszeichen oder ihrer beschränkten Bevölkerungsgröße bewusst ist. Ne? Wir haben in Österreich immer, ja, noch, wir haben immer noch dieses Trauma, wir waren einmal groß und jetzt sind wir halt verhältnismäßig klein. Wir sind nicht so klein, wir sind ein mittelgroßer Staat, mittelkleiner, mittelgroßer, wie Sie sagen wollen, Mitgliedstaat der Europäischen Union. Ja? Aber es erscheint uns psychoemotional, das hat noch mit dem Verlust, wenn man halt einmal größer war, zu tun. Das haben sie in Norwegen sowieso nicht, weil man sozusagen ein natürliches Verhältnis zur eigentlichen eigenen Bevölkerungsgröße hat. Und man fühlt sich insbesondere nicht klein im Energiebereich und im sozusagen Transitionsbereich, fühlt man sich nicht klein, weil man weiß, dass man da natürlich wahnsinnig viel einzubringen hat, auch auf globaler Ebene. Man ist bei den großen Energieproduzenten jetzt größter Lieferant der Europäischen Union mittlerweile, ja. Ist man auf globaler Ebene bei den Großen dabei, da besonders gefordert, und zum anderen mit dieser tausende Kilometer langen Atlantikküste, ja, und den ungemeinen Windkraftmöglichkeiten, die da gegeben sind, hat man etwas anzubieten im globalen Maßstab. Ja. Das heißt, man fühlt sich da auch berechtigtermaßen nicht als klein.
Norwegen ist ja auch bekannt für den Ausbau der E-Cars oder die Verbreitung der E-Cars und der Ladeinfrastruktur. Sie sind schon mittlerweile über ein Jahr, haben Sie gesagt, in Norwegen.
Ja.
Wie ist denn da der Blick auf die Straßen, wenn man da durchgeht? Ist das einfach, kann man sich das so vorstellen wie Wien, nur halt mit E-Cars?
Es hat im Winter oder im Frühjahr einen Economist-Bericht, nicht nur freundlichen Economist-Bericht über Norwegen gegeben, wo sich die Formulierung fand, walking through Oslo feels like walking through a slow-moving Tesla showroom. Und das ist wirklich oft die Erfahrung, die man hat. Also es ist eine Wahrnehmung, die alle meine Gäste haben, wenn sie kommen, wie unglaublich leise es in der Stadt ist. Das geht so weit, dass man manchmal, also gerade Jugendliche, wenn die irgendwie diese Earphones haben, die Kopfhörer, ja, wirklich oft davor zurückschrecken, also vor der Straße, weil sie sind die Autos so leise sind, ja, dass man sie nicht kommen hört. Und wenn man dann nur Kopfhörer hat, schon überhaupt nicht. Ja. Also unglaublich leise die Stadt, hat mit dem hohen Grad an E-Mobility zu tun. Die letzte Zahl, ich meine, nur im Vergleich, mir ist jetzt aufgefallen, weil jetzt am Wochenende habe ich gehört, wir haben gehabt, erst einmal 20% Neuzulassungen, 20% unter den Neuzulassungen in Österreich waren E-Cars, wie jetzt am Wochenende gehört. In Norwegen die letzte Zahl, die mir bekannt ist, von, ich glaube, 2 Monaten, waren 81%. Also 81% der Neuanmeldungen sind Elektroautos. Also die sind ganz klar da auf dem Weg zu 100%. Hat mit einer Politik zu tun. Das ist auch wieder, schließt auch wieder das an das an, was ich vorher gesagt habe. Das ist einmal eine Grundentscheidung, die man getroffen hat. Wir wollen Richtung E-Mobilität gehen. Da hat es auch sehr weitgehende steuerliche Förderungen gegeben für Unternehmen und auch für Private. Jetzt diskutieren sie darum, wie weit man die also graduell wieder zurückschraubt, diese Forderungen, weil man eben jetzt schon fast auf 100% ist. Aber das war ein ganz klares Programm, das war eine ganz klare Linie, die man eingeschlagen hat. Dort wollte man hin.
Sie waren ja Gemeinderat in Ihrer Heimatgemeinde Bad Aussee.
Ja.
Sie waren außenpolitischer Berater des Bundeskanzlers und der Nationalratspräsidentin und sind inzwischen Botschafter. In welcher Funktion kann man Ihrer Ansicht nach am meisten gestalten?
In jeder. Jede Funktion. Es kommt. Also ich war seit meiner frühesten Jugend, war ich sozusagen Homo Politicus. Ja, also ein politisches Wesen. Und ich bin fasziniert von der Möglichkeit, die eigenen Lebensverhältnisse von anderen Menschen mitzugestalten, demokratisch mitzugestalten. Und ich hatte die Ehre, so im Laufe meiner Berufslaufbahn, ja, von der Gemeindeebene, ja, von so einem Gemeindeanliegen, bis zur europäischen Ebene, wo ich den Bundeskanzler zu zahlreichen europäischen Reden begleitet habe und Treffen auf höchster europäischer Ebene. Und es geht eigentlich in jedem Bereich um die Lebensumstände von Menschen zu gestalten und das in einem demokratischen Rahmen. Und ich bin von der Bewältigung kommunaler Herausforderungen, wie es seinerzeit in Bad Aussee war, politisch genauso fasziniert wie von der Herausforderung, die globalen Fragen, vor denen wir stehen, auf europäischer Ebene anzugehen. Also Politik ist Politik. Politik ist Gestalten, Politik ist demokratisches Mitmachen und das hat mich immer fasziniert und so habe ich jeden Posten angenommen. Da ist man natürlich in einer Botschafter, ist man Beamter, vertritt sein Land offiziell, ja, wieder etwas anders als sozusagen die unmittelbar politische Ebene, aber es hat immer was mit Politik und mit Gestalten und mit Demokratie zu tun und das hat mich immer fasziniert.
Sie werden ja dann auch zu den kommunalen Sommergesprächen zurück nach Bad Aussee kommen und einer Paneldiskussion dabei sein und generell bei den Sommergesprächen. Können Sie uns schon vorab noch einen Tipp geben, was man in Bad Aussee am besten machen soll? Irgendwie Ihren Lieblingsort oder Ihr Lieblingscafé oder irgendwas, was Sie uns empfehlen würden?
Ah, das ist jetzt natürlich wahnsinnig gefährlich, ja, weil es ja durchaus wie in anderen kleinen Regionen ja auch regionale Rivalitäten gibt. Ja. Aussee ist ja sozusagen der Oberbegriff für das sehr bekannte Altaussee, für den Markt, jetzige Stadt Bad Aussee und für das schöne Grundlsee am größten See der Steiermark. Und überall dort gibt es schöne Plätze, ob sie jetzt am Doppelsee drinnen sind oder in der Seewiesen in Altaussee oder wenn die Kommunalgespräche es einmal zulassen, geschwind auf einen Café im legendären Lewangarten, im Café Kurcafé Lewandowski. All das ist schön, all das ist gut, all das ist Heimat für mich und überall dort bin ich sehr gern und sehr gern auch im Rahmen der Sommergespräche.
Das war eine sehr diplomatische Antwort, aber Sie haben...
Wie erwartet. Wie nicht unerwartet.
Perfekt. Ja, dann vielen Dank, Herr Botschafter, für das spannende Gespräch. Ich freue mich dann auf Bad Aussee.
Ganz beiseite, ich hoffe, wir sehen uns.